Hallo bei Trending Topics. 2021 ist fast vorbei und das nehmen wir zum Anlass für ein großes Recap und zwar heute mit zwei Gästen, die bereits aus, ja eigentlich Tradition heraus, genau für diesen Zweck zum Jahresende in den Podcast kommen. Herzlich willkommen Daniel Cronin und Markus Raunig von Austrian Startups bzw. vom befreundeten Podcast Future Weekly. Herzlich willkommen.
Dankeschön, servus.
Danke für die Einladung.
Ja, freut mich irrsinnig, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr habt mich ja dankenswerterweise kürzlich zum Rockstar der Woche gekürt. Auch diesbezüglich nochmal öffentlich eine Verneigung. Vielen Dank dafür.
Wohlverdient, mein Freund, wohlverdient.
Schwer verdient.
Ja, ja. Schöner Artikel.
Dankeschön. Ja, und vor ziemlich genau einem Jahr sind wir in dieser Konstellation schon mal beisammengesessen und haben das Jahr 2020 durchbesprochen. Und heute geht es darum, das Jahr 2021 mal Revue passieren zu lassen. Wir machen das in 10 Kapiteln und ich würde sagen, starten wir gleich los, oder?
Gerne.
Auf geht's.
Kapitel Nummer 1, so hat vor allem für mich redaktionell das Jahr begonnen, Wall Street Bets von Reddit ausgehend. Die haben Aktienkurse in den Himmel gejagt, um Finanzinvestoren zu sickieren. Wie habt ihr das gesehen, mitverfolgt und was sind eurer Meinung nach so die Auswirkungen davon?
Ja, an und für sich ist es, glaube ich, ein breiter Trend, dass wir einfach überall sehen, dass es in irgendeiner Form eine Demokratisierung gibt, dass gewisse Gatekeeper wegfallen und das ist jetzt auch auf den Finanzmärkten angekommen. Da geht es ganz stark auch um Reflexivität. Das bedeutet, dass es auch darum geht, abzuschätzen, wie dann viele Menschen auf Dinge reagieren und allein das gibt dann halt schon Hinweise auf den Verlauf eines Aktienkurses. Es geht dann oftmals nicht mehr so um die Substanz des Unternehmens, sondern nur, wie sehr es gehypt wird. Und das ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille, dass dadurch natürlich auch viel Schabernack entsteht und, sage ich jetzt mal, es mehr um Spekulation geht als um tatsächliche Unternehmensperformance.
Absolut. Ich meine, das geht auch Hand in Hand oder ist Hand in Hand gegangen mit Robin Hood. Und das wiederum war dann auch ein ordentlicher Push für europäische Neobroker. Am Ende hat er möglicherweise sogar Bitpanda selbst von der ganzen Sache profitiert. Was denkt ihr?
Ja, ich meine, erstmal grundsätzlich total cool, dass so ein Thema so niederschwellig darstellbar wird und zugänglich wird. Andererseits natürlich auch, wie wir es gesehen haben bei Robinhood, das Thema, dass natürlich auch plötzlich Menschen Zugang dazu haben, die vielleicht gar nicht immer ganz genau wissen, was das jetzt so bedeutet. Wir haben ja auch am Anfang des Jahres diesen berühmten Selbstmord miterleben müssen, wo ein junger Anwender tatsächlich dann Zahlen gesehen hat, die tatsächlich am Ende des Tages auch gar nicht ganz authentisch waren, die aber dazu geführt haben, dass er sich dann umgebracht hat und dass Leute natürlich dann auch fast Glücksspiel betreiben. Man sagt ja immer so schön, do your own research, der dann aber denke ich, doch manchmal auch ein bisschen limitierter ist. Das ist die negative Sichtweite. Die positive Seite ist natürlich, dass es sehr viel Menschen plötzlich Zugang zu etwas gibt, wozu sie gar nicht Zugang hatten. Und das ist dann durchaus am Ende des Tages sehr positiv zu sehen. Braucht aber noch sehr, sehr viel Arbeit, bis es tatsächlich breitenwirksam ist. That being said, wenn man sich natürlich Zinsen anschaut und so weiter und so fort, ist es eigentlich die einzige Alternative. So dieses Thema, leg's auf Konto, das wird gut. Ja, ist bei, ich weiß gar nicht mehr was, ist es Negativzinsen oder 0,01% Zinsen ja der einzige Weg, wie man gehen muss. Also cool, aber mit Vorsicht zu genießen.
Mhm. Dann ist es schlagartig weitergegangen. Das nächste große Thema war dann Tesla, ist ja dann aufgestiegen zum wertvollsten Automobilunternehmen auf diesem Planeten, war dann irgendwann mal mehr wert als die nächsten 10 Autofirmen gemeinsam. Und es ist ja nicht nur Tesla, sondern bemerkenswerterweise gibt es ja dann auch so neue Player wie Rivian, XPeng und so weiter und so fort, die diesen kompletten Markt aufmischen. Wie habt ihr das mitverfolgt?
Mein Herz blutet ja immer grundsätzlich. Ich bin ja noch immer so ein altmodischer Primitivling. Ich bin ja auch immer der Meinung, mindestens V8, hochdrehende, feuerballspuckende Monster, die bollern und ballern, machen mich sehr glücklich und dass die Ohren bluten müssen. Jetzt kommen natürlich diese Staubsauger daher, die sich schneller beschleunigen und absolut unaufgeregt sind. Das finde ich natürlich als Automobilfan ein bisschen mürch. Aber was ich halt unfassbar faszinierend finde, ist, dass da jemand tatsächlich nicht Autos verkauft, sondern Mobilität anbietet, die in ein Ökosystem gebettet ist, wo es um so viel mehr geht. Und das ist etwas, was Tesla versteht und so viele der traditionellen Hersteller noch gar nicht begreifen, was denn da so passiert. Das ist schon zutiefst faszinierend. Und was auch zutiefst faszinierend ist, ist jeder, der mal so einen Bestellprozess sich ansieht, ist, wie schlank das funktionieren kann versus wie kompliziert. Und das ist, glaube ich, auch schon die beste Antwort, die man geben kann, warum Tesla so erfolgreich ist, weil es sensationell simpel ist und einfach großartig funktioniert. schon beeindruckend. Und ich glaube, wir begreifen noch gar nicht, was da für eine Revolution am Mobilitätssektor vonstatten geht.
Absolut. Und was sagst du zu Rivian? Ist das in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, dass die an der Börse knappe 100 Milliarden Dollar wert sind?
Ich meine, es passt zu dem, was wir vorher besprochen haben. Die Substanz gibt es sicher noch nicht her. Gleichzeitig gibt es natürlich den Narrativ. Und der Narrativ ist, dass da ja auch potenziell Aufträge von Amazon vorhanden sind und dass da ein großes Potenzial liegt. Und natürlich, Tesla hat vorgezeigt, wie sich ein Aktienkurs auch entwickeln kann in dem Bereich. Und ja, man muss halt schauen, können diese Companies dann auch deliveren? Ist da die Execution auch dahinter? Weil man sagt ja auch immer im Startup-Umfeld, it's all about the execution. Und das wird sich halt auch hier bewahrheiten. Also sicher eine sehr riskante Wette.
Und was ich halt auch mörderisch spannend finde, ist natürlich das Joint Venture, das sich da zwischen Rimac und Porsche abgespielt hat, die natürlich dann Bugatti übernehmen. Jeder, der so ein bisschen in Österreich zu Hause ist, was die Innovationswelt betrifft, der weiß, Mathe Rimac war beim Pioneers Festival vor ein paar Jahren, das ist ein junger Kerl, spricht perfekt Deutsch, ist, ich müsste lügen, Mitte 30. Und plötzlich übernimmt der Bugatti, einer der teuersten, ehrwürdigsten Brands. Das ist schon faszinierend, wie schnell der Wandel dort passiert. Sehr, sehr, sehr aufregend. Und gemeinsam mit Porsche, faszinierend.
Gut, dass du das ansprichst, weil dann haben wir jetzt wenigstens auch ein europäisches Beispiel, weil ansonsten in der Automobilbranche und auch anderswo ist es irgendwie schon so, dass meistens die Amis oder auch die Asiaten jetzt am Drücker sitzen, aber naja, bei uns gibt es halt auch was.
Ja, ich meine, Rimac ist quasi am obersten Ende anzusehen, allerdings hat Rimac auch eine Technologie, die sehr, sehr viele verwenden. Was uns noch ein bisschen fehlt, ist natürlich, wie soll ich sagen, dieses Elektroauto, das 20.000 Euro kostet, 600-700 Kilometer Reichweite hat und einfach super, super simpel zugänglich ist. Das ist das, was mich generell in dem Markt noch stört, ist, dass die meisten, ich sage europäischen Hersteller, primär irgendwelche 100.000 Euro plus Schlachtschiffe bauen, die 2,5 Tonnen wiegen, wo man sich sagt, ja, ich weiß, ID3 und ID4 von VW ist wieder die andere Richtung, aber ja. Ja,
da geht noch mehr auf jeden
Fall. Ja, weißt du, das Lustige ist, wenn man sich die Autos anschaut, dann sind wir, glaube ich, noch gar nicht beim Potenzial des Elektroautos. Wir sind so ein bisschen so wie die Kutsche mit Motor. Wir bauen gerade Kutschen mit Motoren, so ähnlich bauen wir Elektroautos, die aussehen wie Autos und die irgendwie halt einen E-Motor drin haben. Und ich glaube, da gibt es noch so viel neu zu denken, was noch gar nicht passiert ist. Also ich bin gespannt, wie es in 10, 20 Jahren aussieht.
Ja, und du hast ja auch das Modell Mobility as a Service angesprochen. Ich glaube, dass da auch im Geschäftsmodell sich unglaublich viel verändern wird. Also, dass man ein Auto besitzt, ja, ist sicher etwas, was in den nächsten Jahren mehr und mehr hinterfragt werden wird.
Richtig.
Absolut, ja. Also, mieten statt kaufen auf jeden Fall ein Trend. Was man nicht mieten kann und nicht mieten will, ist Bitcoin. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Definitiv das Jahr der Kryptos, Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort. Allzeithochs erreicht, mehrere sogar das ganze Jahr. Wie geht's euch damit? Große Blase oder Substanz da?
Ja, das ist die Gretchenfrage. Ich glaube, ich bin da immer etwas zwiegespalten. Also ich sehe an und für sich unglaublich viel Potenzial in dem ganzen Ökosystem, die technologische Basis, damit kann man wirklich viel machen. Ich bin auch sehr überzeugt von der Dezentralisierung prinzipiell. Also da steckt sehr viel Substanz drin. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass auch hier sehr viel Schabernack getrieben wird, dass da oftmals keine Fundamentals, sondern eher Pumpermentals drin sind.
Schön, ist das eine neue Wortkreation? Pumpermentals, ja, das merken wir uns.
Der Credit goes to, ich glaube, Jürgen Höbert, der war auch mal bei uns im Podcast und der hat uns da beigebracht, wie man da in der Kryptosprache spricht. Aber ja, also das Ganze hat natürlich auch den Charakter eines Schneeballsystems und der ist auch zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen. Also ich bin immer ein Fan davon, dass man sich auf die positiven Chancen, die sich auf der technologischen Ebene ergeben, dass man sich auf das fokussiert und weniger auf die Kurse, die dann steigen oder fallen.
Da hat sich jetzt auch ein neues Schlagwort ergeben, Web3, sagt man jetzt in Investorenkreisen und Startup-Kreisen. Weiß nicht, vor einem Jahr hat man noch DeFi gesagt und davor hat man Crypto gesagt und irgendwann war es mal die Blockchain. Ist das jetzt neu aufgewärmt oder ist das aus eurer Sicht jetzt ein nachhaltiger, neuer Trend, wenn man sagt Web3, ich will was Dezentrales bauen, irgendwie so gegen die zentralisierten US-Riesen oder ist das dann auch nur Marketing-Blabla?
Nein, es ist natürlich Marketing-Blabla, aber es ist ein guter Narrativ, finde ich, weil er fokussiert sich halt jetzt auch tatsächlich auf die ganze Bandbreite, die da möglich ist. Und es gibt, glaube ich, vielen Leuten, die in dem Bereich aktiv sind, auch so ein bisschen dieses Gefühl, wie es halt damals war, als das Internet gekommen ist und da war unglaublich viel Hype dabei, gab natürlich dann auch eine Blase, die dadurch entstanden ist. Aber am Ende sind dadurch halt auch die großen Cases wie Amazon und Google entstanden. Also das, glaube ich, vom Narrativ in der Venture-Welt macht das schon Sinn. Natürlich, jetzt hat sich nicht viel verändert dadurch, dass es, ob man es Krypto nennt oder Web3, aber es poppen ja jetzt auch immer mehr unterschiedliche Sub-Bubbles auf. Also es gibt jetzt auch das Thema Interface mit dem Metaverse und es gibt das Thema NFTs, wo halt Kunst und Statussymbole auch mehr hineinkommen. Also diese digitale Welt, die sich da nach und nach bildet, ist natürlich etwas, wo viel Potenzial drinsteckt.
Was ich halt so faszinierend finde, also ich liebe die ganze Kryptowelt und alles, was da passiert. Was ich allerdings interessant finde, ist, ich habe das Gefühl, es ist wieder ein Thema, wo nochmal weniger Leute mitkommen, nochmal weniger Leute quasi dann bestimmen. Und so dezentral es ist von der Konstruktion, so zentral ist es tatsächlich in der, nennen wir es mal Konstruktion, so abstrakt das jetzt klingt. Was ich damit meine ist, tatsächlich auch, selbst wenn man in unseren Kreisen nachfragt, na, wer hat denn von euch NFTs? Wer geht denn damit? Wer hat denn in Dezentraland eine Parzelle? Bla, bla, bla. Es sind erstaunlich wenige. Hast du ein NFT, Jakob?
Nein, aber noch nicht. Also ich könnte bald einen ersteigern, weil wir machen bei Trending Topics ein Jahresendmagazin. In Print wird dem Standard beiliegen am 29. Dezember, Werbeeinschaltung. Cool. Und das Cover ist ein NFT von einem österreichischen Künstler. Kann man ersteigern und die IFA, die da geboten werden, die kommen dann einem wohltätigen Zwecke zugute.
Schön.
Genau, mehr will ich jetzt noch nicht verraten.
Hast du auch schon einiges verraten, du.
Aber, ja, fast alles eigentlich. Ja,
aber sehr subtil gemacht, finde ich schön. Also das heißt, du hast noch keine NFTs. Markus hat auch noch keine NFTs.
Aber ich weiß, was du meinst.
Aber die habe ich selber gemacht, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Und die sehen aber auch aus, als wären sie von meinem lernbehinderten Bruder, den es nicht gibt, aber es schaut wirklich nicht gut aus. Okay. Das allerdings das Interessante ist, es ist tatsächlich auch künstlerisch so mittelwertvoll. Es wirkt halt eher noch wie ein frühphasiges Experiment alles. Und jeder experimentiert in einem Markt, wo ein paar wenige wirklich brutal viel Kohle gemacht haben im letzten Jahre. Und es denen egal ist, mal einen Ether rauszuballern für irgendeinen Mist. Aber das Lustige ist halt, wenn da Person A Ether rausballert für irgendwelchen Mist, denkt sich Person B, na gut, dann ist das wohl was wert und los geht's. Und das ist natürlich dann schon auch ein bisschen sehr wild.
Ja, und besonders könnte es ja auch Person A Wallet 1 zu Person A Wallet 2 sein und so wird ein gewisser Preis signalisiert, denn dann Person B mit wenig Vorwissen dann glaubt und dadurch einen hohen Preis bezahlt. Also man muss das schon alles mit auch einer Prise Salz nehmen.
Definitiv, also Luftbuchungen gibt es wahrscheinlich doch einige, vielleicht nicht so viel wie bei Wirecard, aber oder vielleicht sogar mehr, was weiß man.
Fun Fact ist, 2 Wochen bevor das passiert ist, habe ich mit jemandem über Aktienportfolios gesprochen. Und das Lustige ist, im Vorfeld haben mir immer wieder Leute gesagt, ja, also schau hier, Wirecard, das musst du machen. Das ist also so ein No-Brainer, das musst du ins Portfolio tun. Ich habe mir immer gedacht, ich weiß nicht. Ja, Gott sei Dank nicht. Aber,
Okay. Na gut, das lässt sich jetzt eh nicht abschließend ergründen. Deswegen springen wir jetzt einfach zu Thema Nummer 4. Ich habe aufgeschrieben, Geldregen für Gründer, das ist jetzt ja ganz tief drinnen im Thema. Ich glaube, in Österreich wurden insgesamt mittlerweile 1,3 Milliarden in Startups und Scale-Ups dieses Jahr investiert. Europaweit sind es fast 100 Milliarden. Das ist eine Verdreifachung, Verfünffachung, ich weiß es nicht, im Vergleich zu den Vorjahren. Mal die ganz kurze, knackige Zusammenfassung. Warum ist das so?
Man könnte sagen, die Welt hat Europa entdeckt. Also es fließt einfach jetzt unglaublich viel internationales Geld auch hierher. Und gleichzeitig gab es natürlich global eine massive Geldschwemme durch die Corona-Krise. Also der Niedrigzinspolitik und Anleihenkäufe, die Geldpolitik war einfach unglaublich locker. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr neue Investoren halt jetzt auch in dieses Startup-Segment gekommen sind, weil es woanders halt auch keine Rendite mehr zu holen gab. Und das spürt man. Das spürt man an den Bewertungen, die dadurch natürlich aufgeblasen werden. Und da freuen sich jetzt natürlich viele, die davon profitieren. Gleichzeitig muss man aber auch, finde ich, immer aufpassen, dass man jetzt das nicht als Zielgröße nehmen darf für die Bewertung eines Startup-Ökosystems. Also ich war ja auch im Juni da beim Macron zu dem Scale-Up-Europe-Thema Und da war gute Substanz vorhanden. Also das war eine gute Diskussion auch. Da haben wir über die Punkte gesprochen, die sich in Europa ändern müssen. Aber am Ende kam dann wieder die Vision, ja, Europa braucht mindestens 10, 100 Milliarden Dollar Companies. Und das ist die falsche Messgröße, weil das kannst du aufblasen über die Geldmarktpolitik. Das sagt wenig über die tatsächliche Substanz aus.
Das führt mich eigentlich zu meiner Anschlussfrage. Wenn da so viel Geld und vielleicht sogar billiges Geld in den Markt kommt, halten diese vielen Unicorn-Bewertungen irgendwie stand oder muss man dann auch vorsichtig sein? Also es gibt ja so Fälle, wo Firmen irgendwie über SPACs an die Börse gehen, aber irgendwie noch keinen Kilometer einen Passagier von A nach B gebracht haben.
Ist ja immer irgendwie das Prinzip Hoffnung, oder? Und wenn man das so möchte, ist natürlich jedes Investment in diesem Bereich ein bisschen auch Prinzip Hoffnung. Und ja klar, ich meine, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Relativ einfach formuliert. Und natürlich, je mehr Hoffnung in einen Markt fließt, desto größer ist die Erwartungshaltung und desto größer ist aber auch die mögliche Enttäuschung. Klar, ist immer Risiko. Und da gibt es natürlich viele, viele Beispiele historisch auch betrachtet, wo das genauso passiert ist. Und jetzt ist gerade, ja, Markus hat es eh so schön gesagt, es ist ein Mangel an Alternativen, zeigt gleich viel Hoffnung, viele, viele, viele klassische Dinge, die nicht mehr funktionieren. Und das ist natürlich Angriff die beste Verteidigung. Was spannend ist natürlich auch aus Ökosystemperspektive, ist für uns und auch für mich, ist die Frage, was bleibt? Und etwas, was wir gerne kritisieren und ich allen vorweg, ist ja eine mangelnde Standortpolitik, die wir nach wie vor wirklich nicht haben in unserem Space. Und wenn plötzlich natürlich ein paar sehr große Startups plötzlich richtig, richtig massive Scale-Ups werden, dann ist das natürlich an und für sich eine von innen heraus Standortpolitik, die entsteht. Und wenn die Gründerinnen und Gründer dann auch bleiben, dann passiert viel mit dem Ökosystem. Ich sage gerade im Bereich von unseren zwei Unicorns, das ist schon faszinierend, was da passieren kann, wenn die nicht alle weggeekelt werden durch kluge politische Schachzüge.
Ich meine, ein Punkt, der jetzt sicher auch eine gewisse Gefahr darstellt, ist, wenn jetzt, sage ich mal, die Daumenschrauben bei den Zinsen und generell der Geldpolitik wieder angezogen werden, und dadurch halt plötzlich deutlich weniger Geld vorhanden ist, die Zinsen raufgehen, dann kann das schon auch für Probleme sorgen, weil dann sind diese hohen Bewertungen plötzlich gegenübergestellt einem Markt, wo es nicht mehr so viel Geld gibt. Das heißt, dann ist schwierig, weiter Wachstum herzustellen. Dann siehst du dann Downrounds, genau. Also das ist schon auch etwas, wo man im derzeitigen Makro-Environment, ich mir ziemlich sicher bin, dass viele Investoren gerade halt auch mit den Startups sprechen, okay, wie können wir uns wappnen auf einen potenziellen Downturn, der da kommen sollte. In Europa hat jetzt die Notenbank eher wieder signalisiert, sie machen weiter und da wird es keine Handbremse geben, aber in Amerika und in Großbritannien spürt man jetzt schon, da wird es eine Verlangsamung bzw. eine Zinserhöhung geben. Und das kann schon sein, dass sich das auch nach Europa dann halt übersetzt, weil wir haben gerade gesagt, es ist halt viel auch internationales Geld, was da derzeit fließt.
Und vielleicht, um diesen Gedanken noch aufzugreifen, es gibt dann doch den einen oder anderen, die sich gerade sehr glücklich auf die Schulter klopfen und sagen, na passt wir haben ja eh die Unicorns, jetzt läuft das, muss man sagen, ja, aber nicht dank der Politik, nicht dank dem, was hier sozusagen gemacht wird, sondern das sind rein die Gründerinnen und Gründer, das sind rein Investments, die von außen kommen und ein bisschen was von innen, das sind rein Individualleistungen.
Ist nicht hausgemacht.
Nein, es ist nicht hausgemacht. Und es sieht aber so aus, dass man sagt, nee, er läuft eh. Nein, das ist hat nichts damit mit der Politik zu tun.
Naja, ich glaube, das schlimmste Beispiel heuer, was ich gefunden habe, war, wie in Irland groß gejubelt wurde, dass Stripe, glaube ich, 95 Milliarden Dollar Bewertung bekam. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben, einen Meinungsbeitrag und gemeint, das ist eine typische europäische Fail-Story, weil der Erfolg von Stripe hat natürlich selbstverständlich sehr, sehr wenig mit Europa zu tun und sehr, sehr viel mit dem Silicon Valley.
Ja. Und das ist genau das Thema und es ist allerdings etwas, was extrem gerne übersehen wird und plötzlich ist wieder, wir sind Weltmeister und bla bla bla. Nein. Und das ist die eigentliche Tragödie, dass die Sorge besteht, dass man sich dann erst recht wieder ausruht. Und das Thema ist, wenn natürlich so etwas wie diese brillante Kryptosteuer kommt, kann es natürlich sein, dass das eine oder andere Kryptounternehmen sich auch sagt, naja, vielleicht ist der Standort auch nicht ganz so optimal für uns. Ja gut, dann nicht. Und plötzlich sind wir dann doch nicht mehr Weltmeister. Und das ist halt natürlich ein bisschen blöd.
Absolut, ja. Wenn wir schon beim Thema Standort sind, dann müssen wir natürlich auch nach China schauen. China hat irgendwie bis 2020 so gewirkt, als würden die Tech-Unternehmen da irgendwie alles niederwälzen. Aber dann kam Xi Jinping und hat gesagt, ich bin hier der Boss, Jake Ma, du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Und die haben das ja radikal zusammengestutzt. Was sagt sie dazu?
Ja, ich meine, das ist natürlich die Schwäche des Systems von ihnen. Das wird ihnen wirtschaftlich wehtun und das wird natürlich auch neue Gründer und Gründerinnen abschrecken. Und das ist aber gleichzeitig halt auch verständlich jetzt aus ihrer Perspektive, weil halt diese Tech-Giganten unglaublich mächtig geworden sind und dieses Monopol an Macht, das du angesprochen hast, ihnen strittig gemacht haben. Aber ja, das ist halt schon auch der Grund, warum totalitäre Systeme halt immer so ein bisschen ein Glass Ceiling in der Vergangenheit hatten, auch wenn sie den Wirtschaftsaufschwung hatten. Und es wird sehr spannend zu sehen, wie China jetzt auch damit umgeht, wie China sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Weil das ist jetzt eine massive Herausforderung. Und viele haben jetzt auch in den letzten Jahren gesagt, hey, wir müssen nach China schauen, das funktioniert gerade viel besser als unsere westlichen Demokratien. Warum und was müssen wir anpassen? Aber gleichzeitig kommt jetzt schon auch diese herausfordernde Phase, wo halt vieles nicht mehr so einfach mit dem Wachstum wegzuräumen ist.
Das ist das Land von Evergrande. Und jetzt muss man natürlich auch mal schauen, wie das Ganze dort auch ausgeht. Ich meine, da ist ja auch kein Tag ohne neue Meldungen und neue Strafzahlungen und mögliche Insolvenzen. Und auch da ist, glaube ich, das auch so eine sehr richtungsweisende Geschichte, wie das dann da jetzt final ausgehen wird.
Ja, muss man abwarten.
Bin neugierig. Sind wir alle. Und natürlich, wenn Evergrande kollabieren würde, da hängt ja so unfassbar viel dran, gerade auch in China. Und aus einer Quelle haben wir da mal so schön gelesen, dass tatsächlich ja auch Immobilien nicht mal ganz unbedeutend sind, auch wenn es ums Thema Heiraten geht. Und jetzt stelle man sich vor, plötzlich bricht das alles weg, was das alles für Trickle-Down-Effekte auf eine ganze Gesellschaft haben könnte. Mhm.
Soweit habe ich noch gar nicht gedacht.
Let's see.
Die heiraten, aber das betrifft die natürlich auch. Wenn wir schon beim Thema Immobilien sind, Metaverse haben wir vorher schon kurz angeschnitten. Web3 ist so ein Schlagwort. Metaverse ist auch so ein super Schlagwort. Irgendwie gepaart mit Crypto, aber auch mit AR, VR. Bullshit, Bingo oder ernstzunehmender Trend? Was sagst du?
Ich glaube, super ernst zu nehmen. Ich drehe es mal von umgekehrt auf. Ich glaube, dass die Meta-Bestrebung, sprich Facebook, dort nicht gut funktionieren werden, weil es natürlich alles ums Dezentrale geht und jetzt ein zentraler Player oder zentralistischer Player eigentlich probiert, genau dort wieder reinzugehen, zu denen, die probieren, genau dem zu entkommen. Unfassbar faszinierend. Ich glaube allerdings auch dort ist es auf einer Ebene, die wir noch gar nicht im Ansatz begreifen. Allerdings wahnsinnig viele große Brands sehr, sehr, sehr schnell aufgesprungen sind und jetzt auch einfach mal testen und validieren, was denn da so passiert. Hochgradig faszinierend. Aber ich glaube, wir verstehen noch gar nicht, was dort wirklich abgeht.
Grundlegende Frage, wie stellt sich euch das Metaverse vor? Ist das so wie World of Warcraft, nur eine bessere Grafik, oder?
Das ist eine schöne Frage. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Black Mirror, nur irgendwie hoffentlich ein bisschen angenehmer. Aber es ist total abstrakt und ich glaube halt, diese Ideen, die ein paar, nennen wir es mal so, ein paar Milchbubis aus dem Silicon Valley haben, wie es aussehen könnte, das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Also sprich Mark Zuckerbergs Vision, dass wir da alle zu Hause sitzen mit der VR-Brille und unser reales Leben dort führen, nein, das kann und möchte ich mir nicht vorstellen, das ist sehr traurig. Markus?
Ja, also ich glaube, Was ich mir schon vorstellen kann, und da passt auch der Titel, den du gewählt hast, Jakob, für die Sektion, nämlich Aus Spiel wird Ernst, ganz gut dazu. Bisher war ja viel, was VR betroffen hat, war ja Games und eigentlich halt Videospiele. Und ich glaube, dass was jetzt folgen wird, ist eben der Arbeitskontext. Nämlich, dass man sagt, okay, besonders jetzt auch mit dem ganzen Trend Remote Work und so, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 10 Jahren in die Arbeit gehen, indem wir uns eine VR-Brille aufsetzen und dann in dieses Arbeitsenvironment gehen. Und zwar auch jetzt mal, ich glaube, der Ben Thompson hat das ganz gut skizziert, der sich recht stark mit dem Thema auch beschäftigt hat, dass halt jetzt gerade der Sprung passiert, auch in der Qualität, wo es bald soweit sein wird, dass, wenn man sich anschaut, derzeit arbeiten wir halt auf Computerscreens und dann manche arbeiten auf 2, 3 Computerscreens. Aber eigentlich ist die Idee, dass man auch mit einer Brille arbeitet, die dann das viel flexibler auch machen lässt, dass man wo reinzoomt, wo rauszoomt, dass man Bildschirme beliebiger Größe quasi auch anzeigen kann und gleichzeitig aber in diesem Environment dann auch mit Mitarbeitern zusammenarbeitet. Also das ist schon etwas, wo ich mir sage, ich glaube, man muss wegkommen von dem Gedanken, ich setze mir jetzt die Brille auf, wenn ich ein Meeting habe, sondern ich arbeite mit dieser Brille. Da in dem Environment passiert mein ganzes Arbeitsleben. Und wenn ich mit der Arbeit fertig bin, nehme ich das ab und habe halt dann meine Freizeit. Und die ist dann wieder in einem physischen Kontext.
Und natürlich das Spannende ist, Markus hat gesagt, den Arbeitskontext finde ich hochgradig faszinierend. Ich habe es auch gehört, dass man sagt, Zoom und Co. lässt man jetzt mal ad acta. Macht auch solche Dinge plötzlich mit Brillen, genauso wie das Unterrichten und so weiter und so fort. Da muss allerdings auch die Hardware noch immer deutlich besser werden. Auch das ist die spannende Frage, wenn man auch mal in unseren Kreisen fragt, na, wer hat denn zum Beispiel eine solche Brille, dann wird es auch plötzlich sehr dünn. Und ich sehe gerade, Jakob, du sagst, nee, Markus auch nicht, ich auch nicht. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema. Ja, coole Vision. Bring es mal auf den Boden, ist so ein bisschen auch wie dieses vernetzte Wohnen, wo alle sagen, das wäre total super, aber dann hat es wieder doch keiner, bis auf ein paar Leute. Aber das Faszinierende ist, du sagst ja auch, das Spiel wird ernst, es ist natürlich auch eine Ebene, wo plötzlich auch das Spielen plötzlich zu einem Business Model werden kann, was genauso faszinierend ist und wo Werte, die wir in unserer Jugend und Kindheit stundenlang für Sachen gespielt haben, die allerdings nie transferieren konnten. Und jetzt geht es plötzlich darum, dass ich auch spielerische Werte in reale Werte umsetzen kann, dann ist das wiederum auch ganz cool. Was ja auch eine Möglichkeit in Richtung Education, in Richtung in Medienkonsum bringen kann. Und da gibt es faszinierende Produkte, die gerade entstehen und sich erst miteinander vernetzen. Auch super spannend im Bereich Krypto und Co., wie das da alles zusammenpassen kann.
Krypto, unser roter Faden, kommt mir irgendwie vor. Aber wir haben jetzt auch gerade über New Work geredet und vielleicht ganz kurz, da gibt es ja jetzt irgendwie verschiedenste Modelle wie Sand am Meer, 3-2-2-Modell, Work from Anywhere, 4-Tage-Woche, 3-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche und ich weiß nicht was. Hat sich für euch ein Konzept herauskristallisiert, was am besten funktioniert, oder ist es sowieso am Ende dann für jede Firma anders?
Ich meine, das Lustige ist, erstmal glaube ich, ist es ein Bereich, wo unglaublich viele Consultants die nächsten Jahre sich den Arsch abverdienen werden. Das ist so. Und wahrscheinlich keine Keynote, wo man nicht von New Work bla 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 redet und tolle Konstrukte vorstellt, die eh nicht funktionieren. Schau mal, ich glaube, am anderen Ende des Tages haben wirklich viele Menschen gelernt, wie effizient man arbeiten kann. Das ist, man nicht immer nur im Büro hocken muss und Zeit abarbeiten. Und drehen wir es mal so um, der Wunsch wäre natürlich, dass auch Unternehmen begreifen, es geht nicht um Zeit absitzen, sondern darum, Dinge zu erledigen. Und ich glaube, das Ergebnis kann sein eine Effizienz. Und da muss jeder seine Lösungsansätze finden. Zeitgleich ist es allerdings auch schön, wenn man ab und zu mal aufeinander trifft. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die einfach beinhart jetzt wieder so tun wie vorher, ja, die zahlen gerade auch die Rechnung dafür. Wir haben gesehen, in den USA gibt es Kündigungswellen, die sind größer als je gemessen. Das heißt, New Work ist so ein sehr nettes Wort dafür, dass sich einfach Arbeitgeber sehr schnell an die neuen Realitäten anpassen müssen und die Arbeitnehmer und Nehmerinnen da eigentlich keinen Bock drauf haben.
Ich glaube auch, dass am Ende die richtige Lösung ist, das, was flexibel für die Mitarbeiter gerade passt, und dass die erfolgreichen Firmen erkennen werden, dass es am Arbeitsmarkt jetzt ein massives Ungleichgewicht gibt, dass der Wettbewerb halt auch durch die Zunahme von Remote Work viel internationaler geworden ist, dass sie halt nochmal viel mehr Konkurrenten haben, natürlich auch dadurch einen größeren Markt potenziell an Arbeitnehmern, aber dafür muss man sich halt dem ganzen Thema mal öffnen. Und genau dieser Trend führt dazu, dass, glaube ich, die Unternehmen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, die hier sehr flexibel auch sein werden und die ihren Mitarbeitern das frei überlassen und ihnen halt für beide Möglichkeiten, also jetzt sowohl einen coolen Office-Space, aber auch die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, für beides auch die Möglichkeiten eröffnen.
Ich glaube, das Interessante ist auch im New Work-Thema, es ist sehr viele Zusatzproduktlösung bedürfen wird in der Zukunft, die man bis jetzt noch gar nicht am Radar haben musste. Das Lustige ist ja, New Work und Home Office ist ja total cool, wenn du einen gut bezahlten Job hast, eine total schöne Wohnung hast und sagen wir mal zum Beispiel Single bist oder in einer Beziehung ohne Kinder. New Work von zu Hause arbeiten ist absolut super nicht cool, wenn du zum Beispiel alleinerziehende Mutter bist mit 3 Kindern. Na komm, das ist ein Albtraum und die Flucht zum Büro ist nur das, worauf man wartet, wenn ich es mal so nennen darf. Das heißt, auch da sind Realitäten, über die man nachdenken muss. Genau wie ich es zum Beispiel selbst bei mir merke, wenn man jetzt plötzlich Call auf Call auf Call auf Call auf Call hat, dann ist man so durchgetaktet, dass es fast noch anstrengender ist als vorher, weil diese Downtime, dieses vorher, man geht von A zu B, man geht mal auf ein Café und hat dieses etwas entspannteres Arbeiten, das fehlt, und ich nenne es immer, auch bei meiner Keynote und Moderationsarbeit, diese Transition Phase, dieses, wie ich von quasi von zu Hause auf die Bühne komme, versus, also sprich morgens aufstehen, irgendwie zum Flughafen, hinfliegen, einchecken, bla 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 und Stunden später ist man auf der Bühne versus ich räume Geschirrspüler aus, mach noch irgendwas, geh hin, Ringlicht an, los geht's. Das ist natürlich auch schon ein bisschen anders und das ist etwas, da ist glaube ich noch sehr viel, was wir lernen und begreifen müssen und auch die Ermüdung ist eine andere und auch dieses, ja, ich glaube, das ist ein schöner Begriff für etwas, was noch sehr weit durchdacht werden muss. Und auch vor allen Dingen auch auf juristischer Ebene. Ich meine, da müssen Regelungen hin. Das wäre natürlich sehr smart, wenn man dann irgendwann um 17 Uhr das ganze Ding abdreht oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Wir haben jetzt nur mehr sehr wenig Zeit noch für 3 Punkte. Deswegen springen wir gleich zum nächsten. Das ist eigentlich auch mit Ja oder Nein zu beantworten. Chip-Krise 2021, wird sie sich fortsetzen 2022?
Ja.
Ja.
Gut. Glaube ich auch. Passt, hätten wir dieses Thema auch abgehakt. Kommen wir zum 9. Thema. Ich habe mir noch Cyber Security aufgeschrieben. Und zwar Mediamarkt, Salzburgmilch und so weiter, die sind ja irgendwie alle mit Ransomware-Attacken angegriffen worden. Ich weiß nicht, wie viel Bitcoin die dann am Ende gezahlt haben, um sich da wieder loszukaufen. Aber vielleicht mal so in Richtung KMU und auch unseren Startup-Bereich gefragt, muss man sich jetzt so als kleines Unternehmen auch mittlerweile schützen vor solchen Attacken? Kennt ihr Fälle, wo das auch einem kleinen Unternehmen passiert ist?
Ich meine, erstmal, das ist ja die Konsequenz auch vom New Work, wenn man so möchte. Wenn plötzlich alle zu Hause arbeiten am Privatrechner, natürlich wirst du dann nochmal angreifbarer. Und das Thema ist ja natürlich Cyber Security. Da hat ja jeder Großkonzern seinen Security Officer, aber eben das KMU nicht. Und das ist das Problem. Und das musst du haben. Das kannst du aber kaum finden. Und das ist genau die ganz große Herausforderung. Wo fängt es an? Bei den Anwenderinnen und Anwendern. Und ich habe vor einiger Zeit ein Panel moderiert zu dem Thema und da war die saloppe Antwort, naja, Cyber Security sollst du eigentlich von Anfang an ins Produkt designen. Okay, aber wie mache ich denn das, wenn ich ein Familienunternehmen bin? Ja, da wird schwierig. Ja, aber was macht man denn? Ja, das heißt, es ist ein so komplexes Thema, das allerdings noch so oberflächlich behandelt wird und von so vielen gar nicht begriffen wird. Riesig, riesig. Und wenn da jemand sozusagen das 4T-Model der Cyber Security entwickelt, dann wäre das mal gar nicht.
Cyber Security as a Service, Plug and Play.
Super. Startup-Idee, bitte. Ich meine, ist jetzt auch nicht ganz so neu, aber.
Ja, aber umsetzen müsste man das noch clever, ne?
Ja, und schau, Cyber Security ist ja auch so unsexy. Das ist so wie eine Versicherung. Das wollen Leute immer nicht so gerne. Und da spricht auch keiner, ja, es passt schon. Also ich habe ja eh ein Apple, ist alles gut.
Ja, aber Cloudflare ist schon erkannt worden jetzt als Hidden Champion, habe ich das
gehört. Das stimmt.
Good point. Riesenthema, absolut, auf jeden Fall. Da sind wir uns jetzt alle einig. Mhm. Zusammen mit der Chip-Krise.
Definitiv. Okay. Kommen wir last but not least zum Thema Green Tech. Ich habe kürzlich mit einem sehr guten Kenner der Startup-Branche geredet. Der hat gemeint, Österreich sollte sich auch irgendwann mal so ein bisschen seinen Themenfokus zulegen. Und der hat gemeint, Green Tech, das würde am besten zu Österreich passen, wenn die Leute auf der ganzen Welt nach Green Tech suchen, sollen sie zuerst nach Österreich blicken. Wäre das eine gute Strategie und vielleicht auch eine, die realistisch ist aus eurer Sicht?
Naja, da müsstest du ja auch Politik haben, die mutige Standortentscheidungen trifft. Das heißt, da gebe ich mal ein direktes Nein. Unabhängig davon, natürlich ist es eine riesengroße Opportunity mit dem Green Deal und so weiter und so fort. Österreich hätte natürlich, ich sag's mal so, Europa hat eine großartige Möglichkeit, sich in dem Bereich durchzusetzen, weil es in unserer DNA ist, in unserer Kultur. Und Österreich hätte da einen Ansatz. Ich glaube allerdings, dass wir durch unsere Unicorns, die wir jetzt schon haben, schon in eine andere Richtung gehen. Ist mein Gefühl. Wie siehst du das, Kollege Raunig?
Also, einerseits verstehe ich, was du meinst, weil wir haben ja genau das Gleiche. Ich glaube, in unserer allerersten Podcast-Episode von Future Weekly haben wir genau diese Hypothese aufgestellt, dass wir eigentlich jetzt mit Green New Deal, es müsste sich jetzt Österreich positionieren, weil wir haben ja auch ein Green Tech Cluster in der Steiermark und da gäbe es ja so viel Potenzial. Ist jetzt aber 2 Jahre her und in den 2 Jahren ist natürlich auch schon viel passiert, ist global viel passiert. Viele andere Länder haben da jetzt schon auch Gas gegeben und sind wir wieder ein bisschen spät dran. Das heißt aber für mich trotzdem nicht, dass der Zug abgefahren ist, weil es halt so ein Riesenthema ist, was uns über die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Also ich glaube, man kann das schon noch nutzen, aber es bräuchte halt Mut und eine Strategie, wie man halt, weil das probieren jetzt nicht nur die Österreicher.
Aber Markus, das Lustige ist, wie oft wir das auch schon so besprochen haben, würden wir jetzt so ein Trinkspiel spielen, Cheers. Dann wären wir jetzt voll wie ein Eimer.
Ja.
Und das ist ja das Lustige. Also jedes Mal, wenn wir gesagt haben, da bräuchte man jetzt jemanden, der mutig eine gute Strategie formuliert, ich meine, da wäre ich Alkoholiker.
Ja, ich bin dieses Thema schon sehr leid zu diskutieren. Es ja. wiederholt sich in den vergangenen 10 Jahren im 12-Monats-Rhythmus. Und
die Fälle schwimmen uns weg, oder?
Und ja, irgendwie fühlt es sich ein bisschen so an.
Es fühlt sich für mich aber auch so an, okay, die Startup-Szene irgendwann mal schallklappen und wir machen trotzdem unser Ding und am Ende uns kann sowieso niemand aufhalten. Jetzt, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber
am Ende ist es schon so, also man setzt sich ja dann doch durch, ne? Also auch gegen die Widrigkeiten des Marktes und der Rahmenbedingungen.
Ich meine, das Lustige ist, ich habe vor 2-3 Jahren, das habe ich schon so oft zitiert, Obama mal hören dürfen in München bei der Bits and Brezels und er hat so schön gesagt, Politicians don't lead, they follow. Und damit meinte, dass wir uns auch das in Wahrheit gar nicht so erwarten sollten. Was du eigentlich machen musst, ist so ähnlich wie Bitpanda es gemacht hat, baust halt mal eben Unicorn, boom, und plötzlich sind wir Krypto-Weltmeister in Europa. Und plötzlich wollen sich auch alle damit ein bisschen sonnen und dann sagt man, ja, was bräuchtet ihr denn? Und wie funktioniert denn das denn? Wir helfen euch gerne, wenn wir Fotos haben dürfen, das wäre total super. Und jetzt musste ich mir kurz auf die Zunge beißen, dass ich nicht ein paar böse Sachen sage, aber dafür ist mir dann doch schon zu früh. Aber ich glaube, in Wahrheit gebe ich euch dann komplett recht. Große Strategien dürfen es nicht erwarten, müssen es einfach machen. Und wenn es da Personen dort draußen gibt, die genau das Green Tech Thema vorantreiben, dann ja. Und da gibt es 1, 2, 3 richtig, 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 richtig coole Lösungen, die wir, glaube ich, alle schon gesehen haben. Und auch in den letzten Wochen wurde da ein bisschen drüber diskutiert. Mhm. Alles da, nur nicht aufhalten lassen.
Absolut. Jetzt will ich euch zum Abschluss noch die ganz kurze Frage stellen. Bewertung für das Jahr 2021 von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist gut. Welche Note bekommt 2021 von euch?
Jetzt persönlich oder für die Startup-Szene oder Europa, Österreich?
Über die Themen, was wir gerade besprochen haben. Europa, Österreich, Startup-Szene.
Also wenn wir das Persönliche außer Acht lassen, rein professionell das bewerten würden, dann war das war so ein Oh-Shit hier. Und das meine ich im positiven und im negativen Sinne, weil es einfach extrem viel passiert ist. Und dafür würde ich dem Jahr eine gute 9 geben, einfach aufgrund der ganzen verrückten Headlines, die passiert sind und wie schnell die Themen sich abgelenkt haben. Das ist aber nicht positiv oder negativ konnotiert. Das ist nur auf die Schnelligkeit der Veränderung. Das wäre so mein Angle.
Okay. Also fast Höchstnoten von dir, Daniel. Markus, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich bin eher, glaube ich, so bei 6 oder 7. Ich habe schon viele Highlights gesehen und wie du richtig gesagt hast, es ist ein Jahr der Extreme gewesen. Wir hatten, glaube ich, auf der einen Seite unglaublich viel Fortschritt und es ist viel weiter gegangen. Gleichzeitig gab es schon auch ein paar ernüchternde Geschichten, Insolvenzen, die mir persönlich auch leid getan haben. Also ja, und ein bisschen viel heiße Luft war in dem Jahr auch dabei. Haben wir auch bei einigen Themen besprochen.
Ich meine, um das auch noch in Kontext zu setzen, ich meinte ausschließlich sozusagen die Schwankungen, das Wilde. Wenn ich es einfach so nach Qualität bewerten müsste, würde ich dem Ganzen auch eine 6 geben oder so etwas. Immerhin 3 Bundeskanzler, ist auch erstaunlich. Das ist auch okay. Das ist fast so volatil wie der Kryptomarkt selber. Das ist auch ganz, ganz cool. Krasses Jahr. Wirklich krasses Jahr. Muss man so sagen. Und Dinge, die passiert sind, die so weit weg sind und so viel Veränderung geschaffen haben, wirklich wie wenig Jahre vorher. Aber auch ein extrem enttäuschendes Jahr, was ein bisschen die Massenintelligenz betrifft. Das muss man auch so sagen. Und das ist halt auch wirklich fast ein bisschen traurig, wenn man denkt, dass da noch immer Woche für Woche irgendwelche Volldeppen rumdemonstrieren.
Aber das ändern wir jetzt mit der Entrepreneurship-Woche in Schulen.
Halleluja,
bitte,
Bruder.
Ich bitte darum, auf das 2022 ein Jahr mit 10 von 10 Punkten wird.
Richtig, und da muss ich auch abschließend sagen, das Jahr 2021 war auch das Jahr, wo mein Sohn geboren wurde. Und das ist natürlich das Großartige, was hier passiert ist, was aber auch den Druck auf die Entrepreneurship-Woche steigert. Weil, wenn der dann in die Schule geht, soll das Normalste der Welt sein und so normal wie Skifahren in Österreich sein. Und das ist so unser gemeinsames Ziel, daran glauben wir fundamental. Und das wird auch passieren. Und ich bin so neugierig, wie die Welt aussieht, wenn der kleine Kerl dann am Gymnasium ist oder wie das dann auch heißt. Und no pressure, aber da muss man alle ein bisschen was tun.
Alles klar. Daniel, Markus, vielen Dank fürs Interview heute.
Gedanken dir,
vielen Dank Rockstar. Dir.
Danke euch. Danke, Daniel Cronin. Danke, Markus Raunig von Austrian Startups. Heute zu Gast im großen Jahresrecap vom befreundeten Podcast Future Weekly. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächstes Jahr, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei euch melden. Bis dann und ciao.